Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute Morgen aus 1. Korinther Kapitel 11, und zwar aus den Versen 20 bis 22. 1. Korinther 11, die Verse 20 bis 22. Aber ich lese bereits ab Vers 17 und dann bis zum Ende des Kapitels, damit wir den Zusammenhang, in dem dies steht, vor Augen haben. Also die Predigt wird sich heute konzentrieren auf die Verse 20 bis 22. Wir lesen jetzt ab Vers 17. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Jetzt der Abschnitt für die Wortverkündigung heute. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt, oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Und denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir wollen an diesem Sonntag fortfahren, in der bereits schon vor längerer Zeit begonnenen Predigtserie über das Heilige Abendmahl. Und ich selbst musste nachschauen, wann die erste Predigt war. Die war im Februar. Das heißt, sie liegt schon über ein halbes Jahr zurück. Und ich werde deswegen heute das ein oder das andere noch einmal aufgreifen, was seinerzeit bereits gesagt worden war. Über das Heilige Abendmahl, und zwar von der Einsetzung des Heiligen Abendmahls, lesen wir in 3 der 4 Evangelien. Wir finden die Einsetzung des Abendmahls durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus bei Matthäus in Kapitel 26, dann bei Markus in Kapitel 14 und bei Lukas in Kapitel 22. Und in diesen Abschnitten erfahren wir, dass Jesus unmittelbar vor seiner Gefangennahme, seiner Aburteilung und seiner Kreuzigung in der Gegenwart der Jünger und für seine Jünger das Abendmahl eingesetzt hat. Der Herr erklärt dort auch, worum es im Kern beim Abendmahl geht. Jesus Christus verkündet, dass durch die Elemente von Brot und Wein der neue Bund gestiftet worden ist. Es geht also um den neuen Bund im Kern. Der Prophet Jeremia hat über den neuen Bund gesprochen, er hatte ihn verheißen. Und zwar bezeichnenderweise in der dunkelsten Stunde, wenige Tage bevor der Tempel in Jerusalem in Flammen aufging. Wir lesen es in Jeremia 31. Und wenn Sie weiterlesen in Jeremia 32, da wird uns berichtet, wie die Babylonier gerade die Stadt Jerusalem umzingelten und dann zum Sturmangriff ansetzten. Und unmittelbar vorher verkündet Jeremia den neuen Bund. Der alte Bund, der Bund am Sinai, war mit dem der Wegführung des Volkes Gottes in die babylonische Gefangenschaft dann untergegangen. Er war passé. Man erneuerte ihn dann auch nach der babylonischen Gefangenschaft, aber er war eigentlich passé. Seitdem war auch Gott durch die Propheten dabei, immer deutlicher und immer klarer einen neuen Bund zu verheißen und dann auch aufzurichten. Dazu hatte er dann zunächst einen sehr kleinen Teil des jüdischen Volkes wieder zurückgeführt in das Land. Wie gesagt, ein sehr geringer Teil. Aber aus diesem Teil kam dann nach Jahrhunderten der Messias. Der Christus, unser Heiland, wurde dann in Bethlehem geboren, und zwar um für uns zu sterben. Und in diesem Sühnopfer, nicht mehr in Tieropfern, sondern in diesem Sühnopfer, seinen neuen Bund aufzurichten. Und genau dieser neue Bund wird uns im Kern, im Sakrament des Heiligen Abendmahls bezeugt und besiegelt. Hier in der Gemeinde, in der Berg, sprechen wir öfters über das Heilige Abendmahl. Dieses Thema kommt regelmäßig im Rahmen der Besprechung des Heidelberger Katechismus vor. Und beim Heidelberger Katechismus fällt auf, wie ausführlich über das Abendmahl gesprochen wird. Unmittelbar ist von den 52 Sonntagen, sind es 3 Sonntage, die diesem Thema direkt gewidmet sind. Sonntage 28, 29 und 30. Und schon davor ist generell erklärt worden, was eigentlich ein Sakrament ist. In diesen 3 Sonntagen im Heidelberger Katechismus wird ausführlich natürlich auf die Frage eingegangen, die im 16. Jahrhundert, also in der Zeit der Reformation, außerordentlich kontrovers diskutiert wurde. Es ging um die Frage, ob sich das Brot und der Wein beim Abendmahl substanziell verändert. Das war die römisch-katholische Lehre, die seit dem Mittelalter aufgekommen war. Und der römische Katholizismus vertritt diese Lehre bis zum heutigen Tag. Man nennt diese Lehre darum auch Transsubstantiationslehre. Und man versteht darunter, dass der Priester in und durch die Messe die Elemente von Brot und Wein substanziell in den Leib und in das Blut Christi verwandelt. Und hier betont der römische Katholizismus, dass diese Verwandlung in der Substanz erfolgt. Nicht, und da muss man ein bisschen die Philosophie, die dahinter steht, verstehen, nicht in den Beifüchseln, in den sogenannten Akzidenzien. Also es ist klar, dass auch nach der Verwandlung der Substanz das Brot nach wie vor wie Brot schmeckt und der Wein wie Wein. Wir haben es hier also nicht, und das wäre eine Verfälschung des römischen Katholizismus, wenn man hier sagen würde, naja, das sind Kannibalen. Das sind sie nicht. Das betonen sie sehr klar und das wäre nicht gerecht. Aber die Verwandlung von Brot und Wein durch den Priester in den Leib und das Blut Christi erfolgt, so der römische Katholizismus, substanziell, in der Substanz. Und auf diese Ansicht geht der Heidelberger Katechismus ausführlich ein. Und er lehnt diese Lehre mit den schärfsten Worten ab. Er sagt, die Elemente ändern sich nicht. Mehr noch. Unser Katechismus gibt eine unmissverständlich deutliche Beurteilung im Blick auf die römisch-katholische Auffassung. Diese lesen wir dann besonders in aller Schärfe in der Frage und Antwort 80 des Heidelberger Katechismus. Dort heißt es, die römisch-katholische Transsubstantiationslehre ist eine, ich zitiere, verfluchte Abgötterei. Das ist zweifellos hart formuliert, oder? Wer würde sich das trauen zu sagen? Manche würden sagen, es ist geradezu eine Provokation. Aber der Katechismus weist auf die Konsequenz der römisch-katholischen Auffassung hin. Wenn sich nämlich die Elemente in ihrer Substanz in den Leib und in das Blut Christi verwandeln würden, dann muss man diese Elemente natürlich auch anbeten oder verehren zumindest. Das geschieht ja auch im römischen Katholizismus. Wenn man in eine römisch-katholische Kirche kommt, wenn man sie betritt, dann bekreuzigt man sich in der Regel in Richtung auf den Altar oder man verbeugt sich oder man macht einen Knicks. Warum? Nun, weil dort auf dem Altar oder im Altar die Überreste von der Messe und damit nach römisch-katholischem Verständnis die Überreste des Leibes und des Blutes Christi aufbewahrt sind. Und dazu sagt der Heidelberger Katechismus, verfluchte Abgötterei. Heute Morgen wollen wir nicht auf diesen Aspekt eingehen. Und stattdessen wollen wir einmal hören, was der Apostel den Korinthern zum Abendmahl schreibt. Und dabei hat er eine ganz bestimmte Blickrichtung. Der Apostel setzt bei dem ein, was er an die Korinther schreibt, indem er das als bekannt voraussetzt, was Jesus zum Abendmahl gesagt hatte. Aber er zeigt das auf, er stellt das noch einmal dar, und zwar im Horizont der Missstände und der Irrwege, die in Korinth eingebrochen waren. Und aus dem Negativen gewissermaßen heraus zeigt er dann auf, was ein angemessener, was ein würdiger Gebrauch des heiligen Abendmahls ist. Und so verkündige ich Ihnen heute Morgen das Wort Gottes aus 1. Korinther, Kapitel 11, den Versen 20 bis 22, unter dem Thema das heilige Abendmahl, Missbrauch oder würdiger Gebrauch. Wir wollen drei Punkte beachten. Erstens das heilige Abendmahl, gering geschätzt und verachtet. Zweitens das heilige Abendmahl, das Mahl des Herrn oder das Herrenmahl. Der dritte Punkt, das heilige Abendmahl, ein gewaltiges Vorrecht, es als Herrenmahl zu genießen. Zunächst also Punkt 1, das heilige Abendmahl, gering geschätzt und verachtet. Ihr Lieben, wie viel auch immer wir uns bereits mit dem Abendmahl beschäftigt haben oder auch wie wenig, ich denke, dass eines uns vermutlich allen bekannt ist. Das Abendmahl ist das Mahl des neuen Bundes. Dabei ist wichtig zu erkennen, dass der neue Bund nicht ein völlig anderer ist als der alte Bund, sondern richtiger ist es zu sehen, ihn als einen erneuerten Bund. Aber auf diese Beziehung zwischen altem und neuem Bund gehe ich jetzt nicht ein. Wichtig aber ist, der neue Bund ist aufgerichtet im Sühnopfer Christi auf Golgatha. Und das Essen und das Trinken am Abendmahlstisch führt uns in die Gemeinschaft mit Christus und dann auch in die Gemeinschaft untereinander. Und auf beide Aspekte, Gemeinschaft mit Christus, sozusagen der horizontale Aspekt, und der horizontale Aspekt, die Gemeinschaft untereinander, auf beide Aspekte geht der Apostel Paulus in 1. Korinther 11 ein. Und er muss deswegen auf beide eingehen, weil in beiderlei Richtungen, vertikal und horizontal, furchtbare Fehlentwicklungen zu konstatieren waren. Und er greift sie auf. Hier in 1. Korinther 11, Abvers 20 geht es um den Missbrauch des heiligen Abendmahls im Blick auf die Gemeinschaft untereinander. Also ich sage mal, der horizontale Aspekt. Paulus legt hier also seinen Finger auf den Aspekt des heiligen Abendmahls, der es zu tun hat mit unserem Bruder und mit unserer Schwester. Der andere Aspekt, also die Beziehung zu Christus, zu seinem Leib, zu seinem Blut, der kommt dann gleich danach zur Sprache. Und Paulus zeigt auf, dass ein in dieser Hinsicht unwürdiges Nehmen des heiligen Abendmahls in das Gericht Gottes führt. Und zwar bis hinein ins Physische, also bis hinein in unsere Gesundheit, zum Teil bis zum Tod. Ihr Lieben, das mag erschreckend sein, aber es zeigt, das heilige Abendmahl ist kein Spiel. Aber wenn wir noch einmal an die letzte Predigt zurückdenken, erschreckt es uns eigentlich nicht bereits, dass der Apostel auf das Abendmahl zu sprechen kommt und dieses Thema in Vers 19 anfängt mit dem Satz, denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein. Parteiungen? Beunruhigt uns das nicht oder wie ist es? Derselbe Apostel, und zwar in demselben Brief, in dem er sehr eindringlich zur Einheit in der Gemeinde aufruft, derselbe Apostel, der darauf hinweist, dass Spaltungen, Fraktionen fleischlich sind, sodass er einmal die rhetorische Frage stellt, sag mal, ist denn der Christus zerteilt? In 1. Korinther 1, Vers 13, derselbe Apostel schreibt, es müssen Parteiungen unter euch sein. Wir sind darauf eingegangen in der letzten Predigt. Wie gesagt, es liegt ein halbes Jahr zurück. Ich erinnere nur noch einmal daran, was wir dazu damals sagten. Paulus ruft hier natürlich nicht zur Spaltung auf, sondern er schreibt dies als etwas, das bei uns eigentlich zur Beschämung führen sollte und auch zur Bewährung. Wer sich nicht mehr daran erinnern kann, die Predigt steht im Internet und man kann sie auch nachlesen, auch das Predigtmanuskript ist im Internet zu finden. Und nun gleich im Anschluss daran legt der Apostel seinen Finger auf einen schweren Missstand im Zusammenhang mit dem Heiligen Abendmahl. Und in diesem Missstand kommt zum Ausdruck, wie das Heilige Abendmahl faktisch von den Korinthern gering geschätzt wurde. Wie haben wir uns die Situation vorzustellen? Da kamen Christen zusammen und indem sie sich trafen, gaben sie den anderen zu verstehen, ich bin mehr wert als du, ich bin würdiger. Ich bin würdiger als mein Bruder, als meine Schwester. Und diese Botschaft, das ist so interessant, die brachten sie rüber nicht mit Worten. Das sagte man natürlich nicht, das gehört sich nicht. Aber man brachte sie rüber nonverbal, wie das heute gesagt wird. Es war ihr Auftreten. Durch das sie den anderen rüberbrachten, ich bin etwas Besseres. Und das taten sie dadurch ganz konkret, dass sie in den Gemeinderäumen ihre eigenen Speisen verzehrten. Also salopp formuliert, sie brachten ihr Butterbrot mit und andere leckere Sachen. Und dann fingen sie an, diese leckeren Sachen vor den Augen der anderen auszupacken und genüsslich zu essen. Und zwar während der Bruder neben ihnen hungerte, ihm knurrte der Magen. Zu den ersten Gemeinden gehörten ja vielfach Sklaven oder auch Menschen aus sozialökonomischen Unterschichten. Da passierte es häufig, dass diese Leute hungrig etwa vom Feld kamen oder in Korinth vom Hafen kamen. Nach ihrer Arbeit hetzten sie in die Gemeinde, ohne dass sie an diesem Tag bereits etwas Richtiges gegessen hatten. Und dann betraten sie die Gemeinderäume. Und sie mussten hier mit ansehen, wie andere vor ihnen genüsslich die leckersten mitgebrachten Speisen verzehrten. Und sie selbst hatten nichts. Es ist nicht ganz klar, ob diese Leute dies tatsächlich mit dieser Absicht taten, ihre Geschwister zu beschämen. Vielleicht war das ihre Motivation, vielleicht auch nicht. Aber sicher ist, es führte zur Beschämung des anderen. Auch wenn es aus Unachtsamkeit geschah. Sie stellten damit ihre hungernden Geschwister bloß. Sie erniedrigten sie und sie würdigten sie auf diese Weise herab. Und damit nicht genug. Diese ihre Esserei, die interpretierten sie sogar als Abendmahl. In der frühen Kirche wurde das Heilige Abendmahl ja jeden Sonntag gefeiert. An jedem Tag des Herrn wurde das Abendmahl gefeiert. Sie machten das in Korinth nach der Devise, es kann ja jeder dazu mitbringen, was ihm gefällt. Und so kann jeder das Heilige Abendmahl in dem Stil feiern und mit den Möglichkeiten, die ihm gegeben erscheinen. Paulus schreibt dazu, das ist von euch Reichen eine Entehrung des Heiligen Abendmahls. Ihr Lieben, wenn ich recht sehe, ist heute niemand in diese Gemeinderäume mit einem Butterbrot gekommen. Und falls das doch der Fall ist, dann wird man daraus sicher nicht folgern dürfen, dass er damit den anderen beschämen wollte. Eher wird es wohl daran gelegen haben, dass er am Sonntagmorgen zu spät aus dem Bett aufgestanden ist, dann schnell zum Auto oder zum Bus hasten musste, sodass er keine Zeit zum Frühstücken hatte. Und dann mag es sein, dass er meint, es hier in diesen Räumen noch eben mal gerade vor dem Gottesdienst nachholen zu müssen. Sich so zu verhalten, das kann mit Fragezeichen versehen werden, aber es hat ganz sicher nichts damit zu tun, dass man den anderen dadurch beschämen will. Denn Essen haben wir alle im Augenblick reichlich genug. Was heißt das nun für uns? Heißt das, dass wir diese Verse beiseite legen können? Gibt uns diese Erkenntnis das Recht zu sagen, das, was Paulus hier schreibt, betrifft mich nicht? Es ist vielleicht von historischem Interesse, es ist ganz aufschlussreich, wie es damals bei den Korinthern war, aber heute haben mir diese Verse nichts mehr zu sagen. Ist das so? Ich denke nicht. Ich meine sogar, dass das Gegenteil der Fall ist. Mit diesen Versen stellt uns der Heilige Geist heute Morgen vor die gleiche Frage wie damals die Korinther. Es ist die Frage, wie bist du vorhin hier hereingekommen? Bist du hier hereingekommen in der Haltung, wohlgemerkt nonverbal, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein vortrefflicher Mensch. Jedenfalls bin ich besser als die anderen. Ich bin reicher als der andere. Vielleicht nicht unbedingt materiell reicher, aber aufgrund der Position, die ich in der Gesellschaft habe. Oder du bist heute Morgen in den Gottesdienstraum hineingekommen mit der Einstellung, ich habe diesem oder jenem Bruder, nicht allen, okay, aber wenigstens diesem oder jenem Bruder allerhand voraus. Und wenn schon nicht allerhand, naja, dann wenigstens in einem Punkt. Wie gesagt, das müssen heutzutage keineswegs materielle Dinge sein, schönes Haus, Essen, Auto, großes Gehalt. Das können sogar und vielleicht gerade in unserer Zeit heute eher immaterielle Dinge sein, durch die man heutzutage meint, seine Würdigkeit, seine Identität zu finden. Zumal, ich sagte es schon, in materieller Hinsicht, wir ja alle keine Not leiden. Jeder hat genug zu essen. Vielleicht ist es so, dass der eine seinen Reichtum aber darin sieht, dass er beliebter ist, dass er besser bei den anderen ankommt. Vielleicht ist er kontaktfähiger. Es gelingt ihm besser, auf andere zuzugehen. Oder aber er hat mehr Likes auf seiner Facebook-Seite geerntet als die anderen. Vielleicht kommt er sich auch reicher als der andere vor, weil es ihm leichter fällt, geistige Zusammenhänge schneller zu erfassen, sie schneller zu durchschauen und dann eben mit seinem Auftreten die Einstellung zum Ausdruck bringt, der andere, der blickt sowieso nicht durch. Wenn du heute so in den Gottesdienst gekommen bist und sogar so zum Abendmahl kommst, wie gesagt, das war in der frühen Kirche dasselbe, weil man jeden Sonntag das heilige Abendmahl feierte. Wenn du also so in den Gottesdienst kommst, dass du dabei deinen Bruder, wie auch immer, links liegen lässt, dann ist das, so schreibt der Apostel, eine Entwürdigung des Gottesdienstes im Allgemeinen und im Besonderen des heiligen Abendmahls. Und Paulus schreibt dazu hier, wenn ihr am selben Ort zusammenkommt. Übrigens nebenbei bemerkt, natürlich geht der Apostel Paulus davon aus, dass die Christen als Gemeinde lokal, also an einem Ort zusammenkommen. Sie kommen nicht irgendwie geistig oder virtuell zusammen. Aber das lasse ich jetzt einmal liegen. Paulus schreibt hier, wenn ihr an einem Ort zusammenkommt, dann geht es nicht an, den Bruder zu beschämen. Wenn es in der Gemeinde vorkommt, dass der eine hungrig ist, während der andere geradezu betrunken ist, es kam also vor, dann stellt der Apostel dazu die rhetorische Frage, sag mal, habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? In Korinth war dieses Beschämen materieller Natur. Aber wie gesagt, den anderen beschämen kann man auch durch immaterielle Dinge. Man kann es durch alles, wodurch man meint, seine Identität zu finden. Aber da sagt Paulus zu, dann hast du keine Ahnung, warum du überhaupt hier bist. Du hast keine Ahnung, woher in Wahrheit deine Identität rührt. Denn gerade das, worin deine sogenannte Identität besteht, gerade das wird dir ja am Heiligen Abendmahl vor Augen geführt. Ich komme darauf nochmal im dritten Punkt der Predigt. Halten wir hier aber zunächst bitte einmal fest. Es ist alles andere als unwichtig, wie du in die Gemeinde kommst. Denn die Art und Weise, in der du im Gottesdienst und beim Heiligen Abendmahl auftrittst, darin bringst du zum Ausdruck, was du von dir selbst hältst, was du von anderen denkst. Im Gottesdienst und nicht zuletzt im Abendmahl geht es nämlich nicht um unsere Würdigkeit. Es geht nicht um unsere Bedeutsamkeit. Hier im Gottesdienst haben alle die Dinge, auf die man möglicherweise draußen meint, stolz zu sein, keinen Platz. Alle die Dinge, durch die wir meinen, unsere Identität finden zu können, hier am Tisch des Herrn, sind sie fehl am Platze. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Das heilige Abendmahl, das Mahl des Herrn. Diesem Missbrauch in der Gemeinde von Korinth begegnet der Apostel mit einem einzigen Wort. Paulus betont, dass das Abendmahl schließlich nicht euer Mahl ist, sondern das Mahl des Herrn, das Herrenmahl. Er schreibt, Vers 20, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Ich wiederhole nochmal, was ich bereits sagte. Paulus spricht hier Missstände in der Gemeinde von Korinth an. Mit diesen Worten schreibt er also, wenn ihr an einem Ort zusammenkommt, dann hat das nicht schon deswegen etwas mit Gottesdienst oder gar mit dem Feiern des Heiligen Abendmahls zu tun, weil ihr eben da zusammenkommt. Es hat so lange nichts mit Gottesdienst zu tun, solange ihr euch selbst irgendwie in den Mittelpunkt stellt. Denn im Gottesdienst geht es um Gott, den Herrn. Und das heilige Abendmahl ist Mahl des Herrn. Es ist Herrenmahl. Was heißt das eigentlich? Was meint das? Ich erinnere dazu an das, was der Apostel Paulus in 1. Korinther 10 schreibt. Wir hatten es vorhin ja in der ersten Schriftlesung gelesen. In Vers 16 heißt es, ich lese diesen Vers noch einmal, der Kelch des Segens, den wir segnen, also den Kelch der Segnung, wenn man es zusammenfassen will, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Was heißt das? Es heißt nichts weniger, als dass wir im heiligen Abendmahl, im Brot und im Wein, Gemeinschaft mit Christus haben. Nicht weniger. Mit seinem Leib und mit seinem Blut. Noch einmal, damit wir uns hier nicht missverstehen. Brot und Wein verwandeln sich nicht substanziell in den Leib und in das Blut Christi. Aber im heiligen Abendmahl haben wir Gemeinschaft mit Christus. Und zwar reale Gemeinschaft mit Christus. Es ist eine durch den Geist Gottes gewirkte Gemeinschaft mit Christus und mit seinem Heilswerk. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus einmal, der Herr ist der Geist. Das ist eine merkwürdige Aussage, nicht? 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr ist der Geist. Ja klar. Leiblich ist Christus jetzt im Himmel. Und wir erwarten ihn von dort, wenn er wiederkommen wird. Also wenn er in seiner Herrlichkeit in die sichtbare Welt treten wird, sodass jedes Auge ihn sehen wird. Aber dass Christus jetzt leiblich im Himmel ist, heißt eben nicht, dass er uns hier auf Erden als Waisen zurückgelassen hat. Vielmehr ist Christus jetzt durch und in seinem Heiligen Geist, der Herr ist der Geist, gegenwärtig. Und dieser Heilige Geist hat seit Pfingsten eine Aufgabe. Er bringt uns mit Christus und mit seinem Heilswerk in die engste Gemeinschaft, in die engste Verbindung. Und das tut er zum einen dadurch, dass er uns in der Wortverkündigung das Evangelium aufschließt. Das tut er eben auch durch die Sakramente, also eben auch durch das Heilige Abendmahl. Das Wort, das in 1. Korinther 10, Vers 16 für Gemeinschaft steht, also Gemeinschaft mit dem Leib und dem Blut Christi, das meint so viel wie Anteil haben an Christus, an seinem Leib und an seinem Blut. Es ist kein substanzielles Anteil haben, ich wiederhole das noch einmal, wohl aber ein geistliches Anteil haben. Und geistliches Anteil haben meint nun nicht, so wird es leider häufig verstanden, irgendwie in meiner Fantasie oder irgendwie ein virtuelles Anteil haben an Christus oder symbolisch, sondern durchaus real, und zwar geistlich real. Und so haben wir im Abendmahl durch die Elemente von Brot und Wein real, geistlich real Anteil am gebrochenen Leib und Blut Christi, und zwar durch den Heiligen Geist. Paulus schreibt, dieser Heiland, diesen Heiland, den du im Abendmahl, also nicht symbolisch, nicht virtuell empfängst, sondern real, den hast du niemals, ohne dass du ihn auch als Herrn, das heißt als Gebieter, empfängst. Und deshalb ist das Abendmahl ein Herrenmahl. In seiner Eigenschaft als Mahl des Herrn lenkt uns das heilige Abendmahl weg vom Brot und Wein. Es lenkt uns hin auf Christus. Es lenkt uns hin auf Christi wunderbares Heilswerk am Kreuz, auf Golgatha. Und dann eben auch darauf, dass Jesus Christus der Herr ist. Er regiert, er ist der Kyrios. Ich gebrauche einmal dieses Fremdwort, dieses griechische Wort. Und übrigens, will ich auch sagen, die Botschaft, die wir damit vermitteln, dass Christus Kyrios, Herr ist, war damals alles andere als unpolitisch. Der Kaiser in Rom nannte sich nämlich ebenfalls Kyrios, Herr. Und hier feierten nun einige einen anderen als ihren Herrn, als ihren Kyrios. Und für die staatlichen Behörden war das eine Provokation. Die hatte Konsequenzen für die Gemeinde. Das Abendmahl als ein Herrenmahl hat eine Vielzahl von Facetten. Und ich zähle einmal einige auf, und zwar ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das Herrenmahl ist zuerst ein Glaubensmahl. Und zwar deswegen, weil es unseren Blick weg von den Zeichen von Brot und Wein hin zu Jesus Christus führt, der im Himmel sitzt. Das Abendmahl ist gerade deswegen so reich, weil es unseren Blick weglenkt von den Elementen von Brot und Wein. Brot und Wein sind uns ja im Abendmahl auch nicht gegeben, damit wir uns daran satt essen, sondern damit unser Vertrauen, unser Glauben gestärkt wird, indem wir auf den unseren Blick lenken, der dort am Kreuz seinen Leib für uns hat brechen lassen und der jetzt im Himmel regiert. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die wunderschöne und für mich so trostreiche Formulierung des Heidelberger Katechismus, die wir auch in der Abendmahlsliturgie haben. Im Heidelberger Katechismus heißt es: So gewiss ich Brot und Wein empfange, so gewiss darf ich glauben, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, für mich gesühnt hat. Sonntag 28, Frage 75. Das Herrenmahl, es ist uns zur Stärkung unseres Glaubens gegeben, und zwar gerade für die, die um die Gewissheit ihrer Sündenvergebung manchmal bangen und manchmal auch ringen. Zweitens, das Herrenmahl ist ein Hoffnungsmahl. Wir verkündigen hier den Tod Christi, bis dass Christus kommt. Und diese auf die Wiederkunft Christi gerichtete Perspektive bringt Jesus zum Ausdruck, als er mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feierte und in diesem Zusammenhang sagte, ich zitiere Lukas 22, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich hinfort nicht mehr davon essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und im Blick auf den Kelch sagte der Herr, ich sage euch, dass ich nicht von dem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Im Matthäus-Evangelium überliefert uns Matthäus auch noch folgende Aussage. Bis an jenem Tag werde ich nicht von dem Wein trinken, bis dass ich ihn trinken werde im Reich meines Vaters. Mit anderen Worten, beim Herrenmahl blicken wir empor. Es ist ein Glaubensmahl und es ist zweitens ein Hoffnungsmahl. Und das Herrenmahl ist auch drittens ein Liebesmahl. Ich verweise hier auf den Judasbrief, wo uns geschildert wird, dass es Menschen gab, die Schandflecken, so wird es übersetzt, bei euren Liebesmahlen sind, indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst weiden. Eigentlich steht hier nicht Schandflecken im Griechischen, sondern Klippen. Was ist eine Klippe? Nun, eine Klippe befindet sich entweder über dem Meeresspiegel, aber in der Regel unter dem Meeresspiegel. Ein Steuermann sieht häufig Klippen nicht oder zu spät. Er sieht nicht, was da unterschwellig abgeht, aber ihm ist eines klar, wenn ich nicht aufpasse, dann kann das sehr verhängnisvoll enden. Der Apostel Paulus fragt einmal rhetorisch, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Und das Brot, das wir brechen und essen, ist eben Ausdruck der gegenseitigen Verbundenheit durch Christus. Hören wir gut zu, was der Apostel hier sagt, ihr Lieben. Unsere Gemeinschaft untereinander wird durch das Brechen des Brotes konstituiert. Gemeinschaft haben wir nicht, weil wir uns so gut verstehen. Oder weil wir mehr oder weniger dieselben Ansichten oder dieselben Geschmacksrichtungen haben, sondern weil wir teilhaben an dem einen Brot. Das ist konstitutiv. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Das Heilige Abendmahl, ein gewaltiges Vorrecht, es als Herrenmahl genießen zu dürfen. Hier in diesen Versen steht der Aspekt des Abendmahls im Vordergrund. in dem es um das Abendmahl als Liebesmahl geht, als Gemeinschaftsmahl. Und zwar als Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Hören wir noch einmal genau hin. Es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib, denn wir haben alle Teil an dem einen Brot. 1. Korinther 10, Vers 17. Die Einheit in der Gemeinde wird nicht konstituiert durch eine gemeinsame Satzung, eine gemeinsame Gemeindeordnung. Das mag wichtig sein, aber dadurch wird unsere Einheit nicht konstituiert. Es ist das Abendmahl, das Herrenmahl, das unsere Gemeinschaft konstituiert. Auch nicht unsere gegenseitigen Sympathien. Und darum sagt Paulus, wird die Gemeinde des Herrn förmlich in die Tonne getreten, wenn jeder seinen Wert, seine Identität in etwas anderem sucht als in dem Werk des Herrn Jesus Christus. Er ist der Herr. Denn im Angesicht unseres Heilands und unseres Herrn, also im Gottesdienst, und eben namentlich im Herrenmahl, da spitzt sich das gewissermaßen zu, da müssen alle menschlichen, alle sozialen Unterschiede verdampfen. Egal, ob es materielle oder auch gesellschaftliche oder soziale Unterschiede sind. Andersherum formuliert, am Tisch des Herrn herrscht Gleichheit. Und zwar Gleichheit in zweierlei Hinsicht. Erstens herrscht Gleichheit darin, dass zum Tisch des Herrn ausschließlich Menschen Zugang haben, die in sich selbst würdig sind, unwürdig sind und von ihrer Unwürdigkeit wissen. Am Tisch des Herrn haben darum nur Menschen Platz, die ihr Vertrauen, die ihre Identität nicht in irgendetwas in sich selbst suchen, sondern in Christus. Kurzum, zum Abendmahl haben nur Sünder Zugang. Wenige Verse später schreibt der Apostel, so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Ist das nicht interessant? Ist uns das schon mal aufgefallen? Der Apostel legt hier seinen Finger nicht darauf, dass das Abendmahl auch vielleicht die Auferstehung bezeugt oder dass wir in der Auferstehung oder im Abendmahl die Himmelfahrt bezeugen oder seine Wiederkunft. Das ist selbstverständlich auch alles enthalten. Aber der Apostel betont, wir verkündigen hier den Tod des Herrn. Mit anderen Worten, wenn du das gebrochene Brot empfängst und aus dem Kelch trinkst, dann bezeugst du damit deinem Bruder und deiner Schwester, die neben dir stehen, was ich in mir selbst an Würdigkeit vielleicht vorweisen könnte, es ist nichts. Meine eigentliche, meine wahrhaftige Würdigkeit, die kannst du sehen, wenn du auf den Tod Christi blickst, am Kreuz auf Golgatha. Dort sind die Wurzeln meiner Identität. Und darum hat im Gottesdienst und besonders am Tisch des Herrn kein menschliches sich zur Schau stellen Platz. Darum ist das Herrenmahl der Ort, zu dem, nein, nicht Reiche, auch nicht Arme, nicht Angesehene und auch nicht Verachtete Zugang haben, sondern nur und ausschließlich Sünder. Und zwar Sünder, die bekennen, ich bin einer, den die Gnade gefunden hat. Ich bin einer, der im Gnadenbund meines Heilands und Herrn steht. Und wenn ich das so deutlich sage, Egalität, Gleichheit in unserem Sündersein und in der Begnadung, dann heißt das nicht, dass in der Gesellschaft die Unterschiede eingeebnet werden. Paulus ignoriert nicht diese Unterschiede. Keineswegs fordert er Egalität im Sinn der französischen Revolution in unserem Miteinander. Er fordert auch nicht Emanzipation. Nicht unmittelbar vorher, in der ersten Hälfte von 1. Korinther 11, hatte Paulus bezeichnenderweise betont, dass die Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Gemeinde keineswegs eingeebnet werden. Auch die sozialökonomischen Strukturen zwischen Herren und Sklaven werden von Paulus nicht in einem sozialistischen Sinn aufgehoben. Diese Unterschiede werden nirgendwo im Neuen Testament revolutionär aufgebrochen. Denken wir etwa an den Philemonbrief. Paulus fordert den entlaufenen Sklaven Onesimus auf, zu seinem Herrn zurückzukehren. Aber dann wendet er sich an Philemon, den Sklavenbesitzer, und er schreibt ihm: Nimm den Onesimus, also den entlaufenen Sklaven, auf als deinen Bruder. Die sozialökonomischen Unterschiede werden also gleichsam durch die Liebe unterwandert. Sie werden nicht beseitigt, aber sie werden durch die Liebe in der Gemeinde unterlaufen. Und was das heißt, das wird beim Mahl des Herrn offenkundig. Jedenfalls, wenn wir es in einer angemessenen, in einer würdigen Weise feiern. Paulus schreibt auch hier in 1. Korinther 11 nicht: Die Armen müssen genauso viel haben wie die Reichen. Vielmehr sagt er es zu Hause. In der Welt, sagen wir einmal, bis zum neuen Himmel, da gibt es soziale Unterschiede und die müssen von uns auch in der Gemeinde ausgehalten werden. Aber am Tisch des Herrn, da sind alle Unterschiede aufgehoben. Hier gilt nur eins: Einer ist euer Meister. Ihr alle aber seid Brüder. Amen.